Das Thema heute, Invasion des Gedächtnisses. Und beginnen möchte ich mit dem Text aus Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, Sie hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihre Stirn. So. Jetzt habe ich eine Frage für euch. Wofür steht die Stirn in der Bibel? Kann mir das jemand beantworten? Wofür steht die Stirn in der Bibel? Für den Verstand? Für das Gedächtnis dahinter? Wofür steht die Stirn? Und darüber möchte ich heute zu euch sprechen, denn das Gedächtnis, um es modern zu sagen, ist vergleichbar mit einem Computer. Informationen kommen herein, werden gespeichert, um sie dann wieder abrufen zu können. Das einzige Problem dabei ist, welche Informationen füttere ich in mein Gedächtnis hinein? Füttere ich mein Gedächtnis mit gutem, reinem Wissen? Oder mit Schmutz, Gewalt und Unmoral. Unser Gedächtnis ist in der Lage, 20 Quadrillionen Berechnungen zu machen. 20 Quadrillionen, das ist eine 2 mit 16 Nullen. Und das pro Sekunde. Kein Computer kann so eine Leistung erbringen. Alles, was du jemals in dein Gedächtnis reingelassen hast, wurde abgespeichert, um es zur richtigen Zeit wieder abrufen zu können. Und das ist egal, um was es sich dabei handelt, sei es gut oder sei es schlecht. In Matthäus 12, Vers 35 steht, ein guter Mensch bringt Gutes hervor. Aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Gott sagt uns hier, fülle deine Gedanken mit guten, edlen und reinen Dingen. Wenn wir Abfall reinspeichern, dann wird er dort bleiben und auch noch nach 30 Jahren abrufbar sein. Wenn wir aber gutes, reines Wissen abspeichern, ist es genauso vorhanden. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 sagt uns, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust, und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hier wird uns ganz klar gesagt, was wir tun sollen. Wenn wir unsere Gedanken und alles, was wir hineinlassen, reinhalten wollen. Gott sagt uns hier, dass wir nicht der Welt anhangen sollen, denn es gibt ja keinen vernünftigen Grund, der Welt anzuhangen. Jesus kommt schon sehr bald zurück und die Welt, wie wir sie kennen, wird vergehen. Sie wird nicht ewig bestehen bleiben. Deshalb sollten wir nicht zu viele Gedanken an die Dinge der Welt verschwenden. Wie wird nun das menschliche Gedächtnis geschützt? Ganz einfach. Indem wir es mit vielen guten, positiven Gedanken füllen. In Philipper 4, Vers 8 steht weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Schlechte Gedanken schwächen und machen das Gedächtnis instabil. Um wieder auf das Beispiel vom Computer zurückzukommen, wenn du zu viele Informationen in deinen Computer hineinfütterst, dann wird er immer langsamer. Ich habe das auch erlebt, er wird immer langsamer. Zu viele Programme und Anwendungen vertragen sich nicht miteinander. Und so kann es zum Absturz kommen. Deshalb steht auf so vielen Programmen, prüfen Sie die Angaben des Herstellers. Es kann zu Konflikten kommen zwischen den verschiedenen Programmen. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es wird hier ganz klar, man kann nicht zwei Herren dienen. Du musst eine Entscheidung treffen. Welchem Herrn willst du dienen? Aber wie mache ich das? Die Bibel nennt uns verschiedene Wege, wie wir das tun können. Zum Beispiel durch den Glauben. Johannes 1. Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg und die Welt, der die Welt überwunden hat. Wie schafft es Satan, böse Gedanken in unser Gedächtnis zu bringen? Ich bin sehr froh zu wissen, dass nur Gott meine Gedanken lesen kann. Also durch meine Gedanken kommt er schon mal nicht rein. Aber er kann durch unsere fünf Sinne Einfluss nehmen. John Bunyan, ein christlicher Buchautor, erlebte in England in den Jahren 1628 bis 1688. Er schrieb unter anderem das Buch Der Heilige Krieg. Er beschreibt das menschliche Gedächtnis wie eine Stadt. Satan hat keinen Zugang zu dieser Stadt, es sei denn, du öffnest ihm eine Türe. Und John Bunyan schreibt dazu, die Mauern der Stadt sind gut gebaut und stark und gut verankert. Nur die Einwohner können sie schwächen. Denn von außen können die Mauern nicht durchbrochen werden. Hier liegt die außerordentliche Weisheit dessen, der sie gebaut hat. Keine Macht kann von draußen eindringen. Sei sie auch noch so mächtig. Die Stadt hat fünf Tore, die uneinnehmbar sind. Sie können nur durch die Bewohner der Stadt geöffnet werden. Diese Tore heißen Ohrtor, Augentor, Nasentor, Mundtor und Fühltor. Niemand kommt herein, bis jemand ein Tor öffnet. Nur so kommt Satan hinein. Du sagst jetzt vielleicht, das hat doch keinen Einfluss auf mich, was ich höre, solange ich mich nicht näher damit beschäftige. Dazu ein wissenschaftliches Zitat von Dr. Ira Altschuler, einer Neurologin. Sie hat gesagt, sobald eine Stimulanz den Thalamus erreicht hat, ist das Gehirn automatisch eingenommen. Das heißt also, du kannst gar nichts machen. Beispiel. Musik ist überall um uns her. Wir achten es kaum, aber es beeinflusst unser Denken in einer Art und Weise, wie viele von uns es nicht für möglich halten. Deshalb der Aufruf an uns alle, seid vorsichtig, was ihr durch das Ohrtor hineinlasst. Denn Botschaften, die mit Musik ins Hirn eindringen, sind sehr schnell abgespeichert. Warum wird in der Werbung so vieles mit Musik begleitet? Das ist genau der Grund. Einmal hören und es ist drin. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Werbebotschaften viel stärker aufgenommen werden, wenn sie mit Musik gebracht werden, als ohne Musik. Ihr könnt euch Dutzende von Werbungen so kurz ansingen, ich werde es nicht machen, aber ich könnte es und ich bin sicher, dass 80% von euch diese Werbung zu Ende singen könnten. So fest ist es in unserem Hirn verankert. Ich möchte versuchen, heute ein positives Beispiel zu nennen. Und zwar, ihr kennt alle das Kinderlied, pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Wie geht es weiter? Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst, denn der Vater in dem Himmel, ja genau, schaut herab auf dich und pass auf. Das war jetzt ein positives Beispiel, aber woher wusstest du den Text? Wann hast du dieses Lied zuletzt gesungen? Sind es 20, 30, 40 Jahre her vielleicht? Aber du hast es sofort gewusst. Es ist abgespeichert für alle Zeit. Ich möchte euch noch etwas über das Augentor erzählen. Denkt gut darüber nach, was ihr euch anschaut. Denn auch, was du dir im Fernsehen oder im Kino anschaust, was du in Büchern und Zeitschriften liest, wird in deinem Hirn gespeichert. Dazu Psalm 101, Vers 2 und 3. Ich achte darauf, untadelig zu leben. Wann wirst du zu mir kommen? Mit redlichem Herzen lebe ich unter denen, die mich umgeben. Ich befasse mich nicht mit Unheilsplänen. Gottes Gebote zu übertreten ist mir verhasst. Niemand soll mir das nachsagen können. Es gab eine Studie in den USA über Drehbuchautoren, Produzenten und solche Menschen, die darüber bestimmen, welche Programme im Fernsehen gesendet werden und was wir also zu sehen bekommen. Was glaubt ihr, wie viele von Ihnen haben noch nie eine Kirche von innen gesehen? Es waren 93%. Und wie viele, nur 16% der Befragten, hielten Ehebruch für falsch? Und wohlverstanden, das sind Menschen, die darüber bestimmen, was wir im Fernsehen zu sehen bekommen. Vielleicht ist es in der Schweiz ein wenig weniger schlimm, aber es ist immer noch schlimm genug, solche Zahlen zu haben. Und falls du jetzt immer noch der Meinung bist, dass das, was du siehst und hörst, dich nicht beeinflusst, dann denk noch einmal darüber nach. Frage, ist es möglich, dass Dinge von außen in die Gemeinde hineingekommen sind, die da gar nicht hingehören? Ja, sicher. Sicher gibt es Sachen. Ein Grund, warum so viele heidnische Einflüsse ihren Weg in die christliche Gemeinde und in den christlichen Glauben gefunden haben, ist der folgende. Unter Kaiser Konstantin, ein römischer Kaiser, hatte damals den christlichen Glauben angenommen und ihn gleich dem ganzen römischen Reich aufgezwungen. Vielen passte das aber nicht. So behielten sie ihre alten Götter und ihre Art und Weise, diese zu verherrlichen, zu verehren, aber gleichzeitig dienten sie auch dem neuen Glauben. So kam es dann zu einer Vermischung. Ein Beispiel. In der Adventmission in unserer Gemeinde, da geht der Prediger nach der Predigt schnell raus. Was tut er da? Er schüttelt die Hände, nicht? Er gibt jedem, der es möchte, die Hand. Nun aber ist der Anfang dieser Gäste im alten Rom zu finden. Dort ging der Priester im Tempel umher und gab den Menschen die Hand, um ihnen so viel Glück zu wünschen. Ein heidnischer Brauch. Und die christliche Gemeinde hat diesen Brauch übernommen. Aber versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich möchte jetzt nicht draußen stehen und keiner will mir die Hand geben. Also ihr dürft mir ruhig die Hand geben. Es ist nichts dabei. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen der Freundschaft oder einfach ein Zeichen auf Wiedersehen. Es hat mich gefreut, dich zu sehen. Oder auch beim Begrüßen. Es ist einfach nur zum Überlegen. Es sind Zeichen, die aus dem heidnischen Rom übernommen wurden in der christlichen Gemeinde. Und so könnte es denn nicht möglich sein, dass es auch andere Sachen in die Gemeinde hineingekommen sind. Es steht geschrieben und das lehren Und dass Lehren und Meinungen in die Gemeinde hineingetragen werden, ohne dass wir es groß merken. Wir schließen Kompromisse in der Kirche, ohne es groß mitzubekommen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4 steht: Lasst euch durch nichts und niemanden täuschen. Erst muss es dahin kommen, dass viele ihren Glauben untreu werden. Der Feind Gottes muss auftreten, der alles Böse in sich vereint und der zum Untergang bestimmt ist. Er wird sich gegen alles auflehnen und sich über alles erheben, was als göttlich und verehrungswürdig gilt. Ja, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und wird behaupten, er sei Gott. Und in 2. Thessalonicher 2, Vers 7 steht: Die geheimnisvolle Macht der Auflehnung ist zwar schon am Werk, doch der, der sie bisher noch zurückhält, muss ihr erst den Weg freigeben. Paulus sagt uns hier, dass es bereits zu seinen Lebzeiten anfing. Ist es möglich, dass in beinahe 2000 Jahren christliche Gemeinde sich Sachen eingenistet haben, die gar nichts, aber auch gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben? Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Dann sah ich einen anderen Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte eine Botschaft, die niemals ihre Gültigkeit verlieren wird. Die sollte er allen Bewohnern der Erde verkündigen, allen Völkern und Nationen, den Menschen aller Sprachen. Er rief mit lauter Stimme: Fürchtet euch vor Gott und gebt ihm die Ehre. Die Zeit ist gekommen, jetzt hält er Gericht. Betet ihn an, der den Himmel, die Erde und das Meer und die Quellen geschaffen hat. Hier ist eine wichtige Botschaft. Das Gericht ist bereits da und die Zeit des Endes ist nahe. Darum, 2. Thessalonicher 2, Vers 7, bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach. Und ein weiteres Wort aus Titus 2, Vers 12 bis 14. Dort steht geschrieben: Sie bringt uns dazu, dass wir dem Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den Begierden, die uns umstricken, und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben, als Menschen, die auf die beseligende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und darauf, dass unser Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Er hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien und sich so ein reines Volk zu schaffen, das nur ihm gehört und alles daran setzt, das Gute zu tun. Eine weitere Frage: Wie ist das, wenn du dein eigenes Leben lebst, so wie du es gerne leben würdest? Wie ist es herausgekommen? Ein Mann sitzt in der Kirche und versucht, ein Musikstück zu spielen. Ein Musikstück von Mendelssohn. Ein neues und sehr schwieriges Stück, ein Meisterstück. Er hat große Mühe damit, immer wieder trifft er die Tasten nicht richtig. Auf der Kirchenbank sitzt ein Mann, der hört ihm dabei zu. Er steht auf und geht zu ihm und sagt: Kann ich Ihnen helfen, dieses Musikstück zu spielen? Nein, sagt er, ich bin der Organist, ich spiele auf dieser Orgel und sonst niemand. Er versucht es weiter, es will ihm einfach nicht gelingen. Er kommt wieder und sagt: Ich könnte Ihnen wirklich helfen. Gehen Sie weg, ich bin der Organist. Er versucht es weiter, es geht einfach nicht. Immer wieder haut er neben die Tasten. Er kommt wieder zu ihm und sagt: Ich könnte Ihnen wirklich helfen. Ich kenne da ein paar Kniffe, die ich Ihnen sagen könnte, die ich Ihnen zeigen könnte, das Musikstück zu spielen. Gehen Sie weg! Ich habe Ihnen gesagt, ich muss jetzt üben. Ich muss dieses Lied, dieses Stück einstudieren. Es ist ein ganz schwieriges Stück. Gehen Sie weg, lassen Sie mich in Ruhe. Ein paar Minuten später tut es ihm leid und er sagt zu ihm, zu diesem Mann, der immer noch auf der Kirchenbank sitzt: Es tut mir leid, ich hatte einen schlechten Tag. Ich kann dieses Stück von Mendelssohn einfach nicht spielen. Ich sollte es üben. Es ist einfach so schwierig. Es tut mir leid. Ich möchte mich entschuldigen. Ich bin Mike Stevenson und wer sind Sie? Ich bin Felix Mendelssohn. Ich habe dieses Musikstück geschrieben. Was tun wir mit unserem Leben? Wir wollen so vieles nach unserem eigenen Willen, nach unseren eigenen Vorstellungen tun und verwundern uns, wenn wir dann Probleme bekommen. Unser Schöpfer steht daneben und sagt zu uns: Ich habe die Musik geschrieben. Warum lässt du es dir nicht von mir beibringen? In 1. Johannes 1, Vers 9 steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von wie viel? Von aller Ungerechtigkeit. Die Bibel hat die Antworten auf alle unsere Fragen und Probleme. Deshalb lasst uns dem Lamm Gottes folgen. Wir werden erleben, dass unser Leben wunderbar funktioniert. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht: Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Lasst uns darum Jesu Hand festhalten und niemals loslassen. Meine lieben Geschwister und Freunde im Glauben, Jesus kommt schon sehr bald wieder. Lasst uns unsere Zeit zur Ehre Gottes verbringen. Lasst uns alles, was wir sehen und hören, zuerst durch den Filter Gottes laufen lassen. Jesus ist das Ziel unseres Lebens, ihm zu dienen, seinen Willen zu tun. Es ist auch das Thema der Bibel. Eines meiner Lieblingslieder aus dem englischen Liederbuch ist das Lied »Are you ready for Jesus to come?« Bist du bereit für Jesu Wiederkunft? Aber wie schon gesagt, keine Angst, ich werde es nicht singen. Aber ich habe es für euch übersetzt, so gut wie ich das konnte. Es heißt dort, das Thema der Bibel ist Jesus, wie er starb, um Menschen zu retten. Der Plan der Erlösung versichert uns, er kommt bald zurück. Bist du bereit für Jesu Wiederkunft? Bist du in allem, was du tust, Jesus treu? Hast du den guten Kampf gekämpft? Bist du für das Rechte eingestanden? Können andere Jesus in dir erkennen? Bist du bereit, für ihn einzustehen? Bist du bereit, in Jesu Gesicht zu sehen? Kannst du zum Himmel hinsehen und sagen: Das ist mein Herr? Bist du bereit für Jesu Wiederkunft? Das ist eine wichtige Frage. Bist du bereit? Bin ich bereit für Jesu Wiederkunft? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir von ganzem Herzen Ja sagen können. Beenden möchte ich die heutige Predigt mit zwei Zitaten. Das erste, ein wunderschönes von Augustinus. Er hat geschrieben: Nicht derjenige liebt die Wiederkunft des Herrn, der sagt, sie liegt noch in weiter Ferne. Auch nicht der, der sagt, sie stehe unmittelbar bevor, sondern derjenige, der sie mit ernstem Glauben, fester Hoffnung und brennender Liebe erwartet, ob sie fern oder nahe ist. Ein ganz anderes Zitat, vielleicht werden jetzt einige erschrecken. Das andere Zitat ist von Friedrich Nietzsche. Er hat leider auch etwas sehr Richtiges gesagt. Es ist aus dem Buch Also sprach Zarathustra. Sagt hier: Kirche, antwortete ich, das ist eine andere Art von Staat, und zwar die verlogenste. Ich muss euch heute sagen, er hat leider recht behalten. Viele sogenannte aktive Christen geben sich einen frommen Anschein. Dazu der 2. Timotheusbrief und dort der Kapitel 3, Vers 5. Sie geben sich zwar den Anschein der Frömmigkeit, aber von der wahren Lehre, von der Kraft, aus der echte Frömmigkeit lebt, wollen sie nichts wissen. Ich kann dazu nur sagen, möge Gott uns beistehen, dass wir nicht zu diesen Menschen gehören, wenn Jesus wiederkommt, sondern zu jenen, von denen Augustinus geschrieben hat, derjenige liebt die Wiederkunft, der sie mit ernstem Glauben, fester Hoffnung und brennender Liebe erwartet. Amen. Wir werden noch miteinander beten. Lieber himmlischer Herr und Heiland, wir wissen, dass du schon gleich zurückkommst. Wir wissen, dass die Zeit uns vorzubereiten jetzt ist, dass wir nichts auf morgen dürfen verschieben. Wir danken dir auch für deine Worte, für die Bibel, die uns auf all das aufmerksam macht, dass wir die Zeichen von der Zeit dürfen erkennen. Ich danke dir, Herr, dass wir heute vor dir dürfen treten, dass wir dir alles dürfen darlegen. Ich möchte dir auch unsere Kranken darlegen. Du mögest auch mit ihnen sein, Herr. Ihnen nach deinem Willen Heilung schenken oder die Kraft, die Krankheiten zu tragen. Wie auch immer dein Willen ist, Herr, dein Willen möge geschehen in unserem Leben. Jetzt danke ich dir, dass du mit einem jeden Einzelnen gehst, durch den heutigen Sabbattag und in die neue Woche hinein. Ich danke dir, dass du gleich wiederkommst und dass du uns bereit wirst vorfinden. Ich sage dir Lobpreis und Dank, Herr. Amen.